Hallo ihr Lieben, wir haben heute Israel-Sonntag. Das wird im Kirchenjahr so ein bisschen aufgeteilt, welche Themen an welchen Sonntagen dran sind. Und heute, vielleicht hat es der eine oder andere sogar irgendwo wahrgenommen, geht es also ums Thema Israel und das ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema. Und dazu lesen wir heute mal den vorgeschlagenen Psalm, der in der Perikope vorgeschlagen ist. Ein Psalm, der, wie dieser Titel dann auch schon andeutet, Jerusalem und damit Israel Glück und Frieden wünscht. Also schnallen wir uns an und gucken mal, was heißt das? Was heißt das insbesondere zu unserem Verhältnis, zu den Israeliten, zu den Juden, zu diesem modernen Staat Israel, auch auf dem Hintergrund mancher politischer fragwürdiger Ereignisse? Ein Psalm 122 dazu und wir gucken da mal rein nach der neuen Genfer Übersetzung. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn pilgern. Und dann standen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, wie beeindruckend bist du erbaut. Eine Stadt, in der das Haus, in der Haus an Haus fest errichtet steht. Dort hinauf zogen schon immer die Stämme Israels, die Stämme des Herrn. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort ist auch der Sitz des obersten Gerichts, der Thron des Königshauses Davids. Wünscht Jerusalem Frieden. Friede und Glück komme über alle, die dich, Jerusalem, lieben. Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen. Wegen meiner Brüder und Freunde dort will ich dir Frieden zusprechen. Weil in dir das Haus des Herrn unseres Gottes steht, will ich nur das Beste für dich suchen. Ein uralter Text von David, ein sogenanntes Wallfahrtslied, wie es da oben steht, altes deutsches Wort. Also ein Lied auf der Reise, ein Lied auf einem bestimmten Weg. Die sogenannten Wallfahrtslieder findet man in der Bibel gebündelt. Psalm 120 bis 134 in etwa hat man sie zusammengefasst. Und das waren Lieder, so nehmen viele Theologen an, wenn die Israeliten nach Jerusalem pilgerten, was sie mindestens dreimal im Jahr machen sollten, dann hat man diese Lieder sozusagen zur Vorbereitung gesungen, zur Einstimmung, damit man sich schon mal so ein bisschen auf die Begegnung mit Gott einlässt. Vielleicht heutzutage vergleichbar so ein bisschen mit unserer Lobpreiszeit, wo man sich aus dem Alltag kommend irgendwie diesem großen Gott öffnet und sagt, ich begegne gleich Gott, er spricht zu mir, ich will auf ihn hören. Was hat so ein altes Lied uns heute zu sagen? Ein erstes, du stehst auf heiligem Boden. Warum pilgern Menschen überhaupt? Jetzt könnte ich ein Interview machen mit dem Edwin, der ist ja schon ein paar Mal gepilgert. Genau. Warum pilgern überhaupt Menschen zu bestimmten Plätzen in dieser Welt? Manche nach Lourdes, manche nach Rom oder nach Santiago de Compostela. Nun, man verspricht sich etwas von so einer Reise, von so einer Wallfahrt. Ja, vielleicht Hilfe. Vielleicht Erkenntnis, vielleicht Selbstvergewisserung, vielleicht Heil, keine Ahnung. Also jeder hat da auch andere Ziele und nicht alle verfolgen religiöse Ziele. Aber jeder verspricht sich etwas. Es gibt auch weniger religiöse oder spirituelle Zeitgenossen, die pilgern auch, aber die pilgern vielleicht in Konsumtempel oder in Sportarenen oder zu Musikfestivals oder so, weil man immer wieder mal aus dem Alltag raus will, weil man einen Platz braucht, wo die Seele so ein bisschen zur Ruhe kommt oder mal richtig in Wallung kommt, wo man sein inneres Gleichgewicht irgendwie wiederfindet, wo man Glücksmomente sucht. Und für die frommen Juden, das Volk Israel, war dieser Platz, dieser Ort, der Tempel in Jerusalem, den es ja seit Salomo, König Salomo gab, er hatte ihn erbaut. Vorher war es das Zeltheiligtum aus der Wüste, diese Stiftshütte, die ja auch in Israel aufgestellt war und die Bundeslade. Dorthin zog man immer wieder im Jahr, man ließ bei Hannah und Samuels Eltern, Hannah und Elimelech und anderen, zog man immer wieder hin, um an diesem Platz, an einem heiligen Ort, die Nähe Gottes zu suchen. Für gläubige Juden war dieser Brauch etwas ganz Besonderes. Das war das Highlight. Da freute man sich diebisch drauf, ja. Und man hat vielleicht schon die Tage gezählt. Und so drückt es ja auch dieser Psalm hier aus. Wie sehr habe ich mich gefreut, als die anderen sagten, ey, es ist wieder Zeit, ne? Geht wieder los, lasst uns zum Haus des Herrn pilgern. Und dann standen wir in deinen Toren, Jerusalem. Ja, das ist herrlich, ja. Wenn man irgendwo an einem Ort steht, wo man sagt, da finde ich wunderbares Glück für meine Seele. Ist natürlich so eine Frage, gibt es heute noch so heilige Areas, irgendwelche Locations, wo Gott spürbarer, näher, erfahrbarer ist als andernorts? Manche sind davon überzeugt. Ich will das auch gar nicht werten. Die Frage ist, ist dieses Tempelareal, dieser Platz, ja, man könnte das jetzt zurückverfolgen, wahrscheinlich, höchst vermutlich, war es genau der Platz, an dem Abraham früher seinen Sohn Isaak opfern sollte. Also ist das ein heiliger Ort, ein Hotspot, ein spiritueller, ja, wo man besondere Vibes spürt, wenn man da ist? Vielleicht war ja der ein oder andere schon mal in der Klagemauer, hat da irgendwie gebetet oder so. Ist das was Außergewöhnliches? Reisende, die in Jerusalem waren, erhoffen sich das zumindest. In der Bibel wird ja auch gerne vom heiligen Land gesprochen, diesem Land Israel, diesem Land der Verheißung. Schon bei Mose, der vor diesem brennenden Dornbusch die Order bekam, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Heiligkeit. Oder während der Wüstenwanderung Israels, da entstand ja auf Gottes Geist dieses Zeltheiligtum mit dieser Bundeslade drinnen. Und das Innere dieses Zeltes, das war ja absolut tabu, da durfte ja kein Normalsterblicher jemals rein. Einzig der Hohepriester, und der auch nur einmal im Jahr, durfte da überhaupt in diesen Bereich hinein, in dieses heilige Areal. Und dann hat ja Salomo schließlich diesen Tempel gebaut in Jerusalem, so ähnlich wie man da sieht, sah er wohl aus. Also etwas in Stein und Gold gemeißelt, eine Begegnungsstätte zwischen Gott und Mensch, heilige Orte. Und wenn man das mal in der Bibel so ein bisschen nachguckt, dann stellt man fest, die Heiligkeit dieser Plätze, dieser Gegenstände, dieser ganzen Locations lag nicht in ihren Koordinaten. Das ist also nicht etwas, wo man mit Google Maps eine bestimmte Zahl eingibt und genau dieser Fleck ist heilig und der daneben nicht. Was die Locations, was den Orten Heiligkeit verlieh, war Gottes innewohnender Geist. Diese Präsenz des Göttlichen, solange sie zugesagt war, war eben das, was diesen Ort heilig machte. Nicht die Steine oder der Raum oder die Zeit, sondern das konnte auch jederzeit wieder enden. Als dieser Tempel in Jerusalem dann später zerstört wurde von diesen Babyloniern und die Gesellschaft, die Rätschaften verschleppt oder sonst wie verkauft wurden, dann nahm Gottes Heiligkeit daran ja davon keinen Schaden. Das Areal des Tempels, diese Fläche, wo der stand, die wurde hingegen profan. Die Menschen liefen darüber hinweg, für jedermann zugänglich, und das war vorbei. Die gläubigen Juden träumen ja bis heute, die Frommen, die Orthodoxen vor allem, von einem dritten, von einem neuen Tempel. Also der zweite, den hat dann der Herodes gebaut, und sie träumen von einem neuen Tempel. Gibt es Baupläne und alles, ja, die haben schon genaue Ideen, wie das aussehen soll. Noch steht aber dort dieser goldene Felsendom der Muslime. Sie wollen also einen Platz wiedererrichten, an dem sie Gott begegnen, weil sie den Eindruck haben, wenn das wieder steht, dann ist alles gut. Für Christen ist das hier nun etwas anderes. Klar, manche pilgern, das will ich auch gar nicht, wie gesagt, bewerten. Aber im Grunde, oder das, was die Bibel sagt, ist, wir selbst, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Da ist Gott uns ganz, ganz nah. Näher geht gar nicht. Wir müssen also, um Gott zu begegnen, um Gott nah zu sein, nirgends hinreisen, sondern Gott lebt in uns und er ist untrennbar mit uns verbunden. Und deshalb nennt Paulus die Christen ja auch die Heiligen. Ja, du bist eigentlich eine heilige Location. Nicht, weil wir besser wären als andere, ganz im Gegenteil, sondern weil Gott in uns lebt. Das macht heilig. Wenn Christen also Gottes Nähe suchen, dann nicht an bestimmten Plätzen, sondern indem sie sich Christus hingeben und auf ihn hören. Erwählt zum Volk des Eigentums. Israel nimmt unter allen Nationen dieser Welt, unter allen Volksstämmen eine Sonderstellung ein. Gott hat ja den Abraham und seine ganzen Nachkommen aus freier Wahl, Gottes souveräne Entscheidung, hat ihnen ein Segensversprechen gemacht. Ein Segensversprechen ohne Ablaufdatum, gibt keinen Endpunkt. 1. Mose 12 sagt Gott zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen, ich will dich segnen, dir einen großen Namen machen, du sollst ein Segen sein. Gilt also immer für Abraham und Israel. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Israel, ein heiliges Volk. Was heißt das? Sind Juden bessere Menschen? Relativ klar, nein. Sind Israelis über jede Kritik erhaben? Keineswegs. Israel ist von Gott erwählt. Hans-Georg hat es vorhin gelesen. Und Erwählung bedeutet zunächst einmal, dass Gott zu einem Menschen uneingeschränkt Ja sagt. Er sagt, ich will dich, ich stehe zu dir. Und dieses Ja ist unabhängig vom Verhalten, unabhängig von bestimmten Vorbedingungen. Das gilt einfach, weil Gott sagt. Punkt. Und Gottes Beweggrund, Gottes Motivation zu diesem Ja, die liegt nicht irgendwie bei den Menschen, die liegt in ihm selber. Es ist seine unendlich große Liebe. So wird es uns im 5. Mose schon erklärt, oder war ich da gerade schon? Doch, da. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender werdet als die Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt. Und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Israel hatte sich also diese Erwählung, diese Sonderstellung nicht irgendwie verdient. Ganz im Gegenteil. Sondern es wird ihnen hier sogar eine besondere Unbelehrbarkeit attestiert. Der Herr, euer Gott, gibt, Moment, das kommt jetzt noch. Der Herr, euer Gott, gibt euch dieses gute Land nicht, weil ihr gerecht seid, denn ihr seid ein eigensinniges Volk. Also Erwählung, halten wir mal fest, ist kein Freifahrtschein oder Blankoscheck, so nach dem Motto, jetzt läuft's. Dass Gott Ja zu Menschen sagt, das entbindet sie nicht ihrer persönlichen Verantwortung diesem Gott gegenüber. Und somit ist Israel ein heiliges Volk, weil Gott Ja zu ihnen gesagt hat, aber noch lange kein fehlerfreies. Oft genug im Gegenteil, und das geht uns ja genauso, wir sind ja auch Erwählte Gottes. Ja? Paulus schreibt an die lieben erwählten Geschwister, sind wir mit gemeint. Fehlerfrei, also ich bin es noch nicht, vielleicht seid ihr schon kurz davor. Und dieser Psalm feiert diesen Status des heiligen Volks und besingt das Privileg, sich bei Gott zu treffen, ihn anzubeten. Jerusalem, wie beeindruckend bist du, eine Stadt, in der das Haus, in der Haus an Haus fest errichtet steht, dort hinauf zogen schon immer diese Stämme Israels, die Stämme des Herrn. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des Herrn zu preisen. Mit dieser Erwählung und dieser Berufung Israels ging immer auch eine Beauftragung einher. Gott hat sie zu etwas erwählt. Dieses Volk soll nämlich, das steht hier, Gott ehren. Es soll Gott und seinen Ruf verbreiten. Es soll seinen Ruhm bekannt machen, das heißt ihn preisen. Dass andere Menschen sagen, wow, das war das Ziel. Und das ging, wer die Bibel kennt, über weite Strecken gründlich schief. Vielleicht bis heute. Aber es hat nie zur Aufhebung der Erwählung oder der Berufung geführt. Denn das hat Hans-Georg uns auch gerade schon gelesen, oder zumindest sinngemäß ähnlich. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. und sie gelten für immer. Erwählt zum Volk des Eigentums. Christen behalten im Blick, dass Israel für alle Zeiten ein heiliges und von Gott erwähltes Volk ist. Und das heißt, sie begegnen jüdischen Menschen grundlegend mit Wohlwollen und Freundschaft. Ein weiteres hier, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Das heißt in diesem Psalm, denn dort ist auch der Sitz des obersten Gerichts, der Thron des Königshauses David. Das Heiligtum war immer auch Ort der Rechtsprechung. Der Salomo hat eine riesige Säulenhalle gebaut, so liest man. Eine Thronhalle im Tempelbereich, ein Ort weltlicher Gerichtsbarkeit. Also dort wurden Urteile gesprochen. Und vorher schon gab es diesen hohen Priester mit diesen beiden Losen, Licht und Recht, heißt es bei Luther, Urim und Tumim, mit denen er Gottes Urteile erfragte. Es geht um Rechtsprechung. Ja, Recht und Unrecht. Das ist ein jetzt sehr, sehr heißes Thema, wenn man das Stichwort Israel fallen lässt. Manche halten das für Israels Recht, das Land in den Grenzen biblischer Ausdehnung zu besitzen und notfalls es auch mit Gewalt zu erobern, so wie Josua, weil es ja irgendwie so verheißen war, halten manche für Recht. Andere halten es für großes Unrecht, wie Israel mit seinen Nachbarn oder insbesondere mit den Palästinensern umgeht, wie es sie behandelt oder an vielen Stellen auch unterdrückt. Und als Deutsche haben wir natürlich ein ganz eigenes Thema damit. Dieses riesige Unrecht, das von deutschem Boden ausging, gegen jüdische Menschen. Millionenfacher Massenmord, Genozid, Menschenverachtung, Vernichtung. Wer hat da eigentlich Recht? Wer hat Unrecht? Wem steht es hier zu, wen zu beurteilen? Und wer verdient wessen Solidarität? Das sind ja politisch äußerst heikle Fragen. Die werden zum Teil sogar mit Waffengewalt ausgefochten. Das können wir hier und heute nicht lösen. Wir fragen uns aber, wie sollten Christen mit Israel und mit jüdischen Menschen umgehen? Was sagt Gott eigentlich zu uns, wie unser Verhältnis sich gestalten soll? Unter Israel-Freunden kursiert gerne ein Zitat aus Sacharja 2, Vers 12. Vielleicht kennst du es, vielleicht hast du es auch schon zitiert oder gehört. Da steht ja, wer euch Israel antastet, der tastet Gottes seinen Augapfel an. Und für viele israelfreundliche Christen ist das eine Art Generalamnestie, die über Israel liegt wie ein großer, großer Teppich. Eine Generalamnestie, die quasi null Widerspruch überhaupt duldet oder auch nur akzeptiert. Wenn es um Gerechtigkeit geht in der Bibel, dann wird immer Recht und Unrecht benannt, beim Namen genannt. Christen, und damit gehen wir mal einen Schritt weiter, sind eben nicht zum Richten berufen, sondern zu Versöhnung und Verständigung. Lest mal die Bergpredigt. Und dazu, zuerst vor ihre eigene Tür zu kehren, den Balken vorm eigenen Hirn, das Brett vorm Kopf, erst mal selber zu klären und zu sehen. Und insofern differenzieren wir zwischen diesem heiligen, erwählten Volk Gottes, das ist, war und bleibt, einerseits, und diesem politischen Staat Israel, diesem Staatsgefüge, andererseits. Gemäß dieser Richtlinie, die Paulus auch gebraucht, wenn er sagt, viele Juden sind zwar jetzt Feinde der guten Botschaft, aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Wir trennen also zwischen dem, was Menschen tun und dem, was sie sind. Die Menschen, die Israelis, die Juden sind uns lieb und wert, denn sie gehören zu diesem Volk Gottes, wo Gott Ja sagt. Ihr Tun mag sehr kritikwürdig sein und das darf man auch freundlich sagen. Man sagt ja auch zu seinen eigenen Kindern oder zu seinem Partner manche Dinge, die kritikwürdig sind, sagt, Mensch, das und das finde ich schwierig, könnten wir das mal vielleicht klären ohne dass dabei sofort die Beziehung irgendwie in Frage gestellt wird oder die Bindung, die man hat, die Liebe zueinander. Ganz im Gegenteil. Also völlige Vergötterung Israels, wie es auch manchmal in christlichen Kreisen vorkommt, passt genauso wenig zu uns Christen wie eine pauschale Verurteilung und Abwertung, wie sie in der Gesellschaft heutzutage leider oft wiederzufinden ist. Christen wissen, Israel ist und bleibt Gottes erwähltes Volk und Gott wird über ihr Tun einmal richtig urteilen. Als Deutsche, pardon, wenn ich diesen politischen Satz hier loswerden möchte, haben wir kein Recht, absolut keins, uns über Israel zu erheben, denn unsere Verbrechen gegenüber diesem Volk sind so riesig, dass wir dauerhaft in ihrer Schuld stehen und nicht umgekehrt. Wünscht Jerusalem Frieden, steht in diesem Text. Das widerstrebt vielen Leuten. Zumindest knirschen sie mit den Zähnen, wenn so ein Satz fällt. Wünscht Jerusalem, wünscht Israel Frieden? Das widerstrebt, weil man so viel Unrecht hört, so viel Ungerechtigkeit sieht, so viel Gewalt wahrnimmt, so viel Fehler irgendwie einem auffallen, was von israelischem Boden oder von Menschen aus dieser Region ausgeht. Kann man da Israel Frieden und Glück wünschen? Ist das überhaupt noch opportun? Macht man sich nicht womöglich gar mitschuldig, wenn man diejenigen segnet, die krasse Fehler machen? Schwierige Frage. Eine ganz spannende Frage übrigens, wenn ihr das mal ein bisschen ausdehnt auf andere Themen unserer Gesellschaft, ja, auf andere Personen, auf andere Organisationen, mit denen man heutzutage auch tunlichst nicht in einen Topf geworfen will. Mir fiel nochmal ein, was wir neulich in der Reihe über den ersten Petrusbrief gelesen haben und ich erinnere mal an folgende Order, die Petrus uns mitgab. Er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Heißt in dieser Fragestellung, Unrecht benennen? Ja, klar. Unrecht heimzahlen, vergelten, anrechnen? Auf gar keinen Fall. Segnen? Ja. Und zwar ungeachtet dessen, wie ein Mensch sich verhält. Es ist nie verkehrt, einen Menschen zu segnen, ihr Lieben, um ihm Gutes zu wünschen. Und zwar ganz egal, was der macht, was der sagt, was der denkt, wie der tickt. Als Christen sind wir berufen zu segnen. Und damit heißen wir nicht automatisch falsches Verhalten gut. Das wird uns oft unterstellt. Das ist aber nicht so. Wir tolerieren kein Unrecht, wenn wir einen Menschen segnen. Frieden und Glück darfst du jedem Menschen dieser Welt wünschen. Politisch Andersdenkenden, genauso wie moralisch Verwerflichen. Du kannst die Russen segnen, du kannst die Amerikaner segnen, du kannst Muslime segnen, du kannst Juden segnen, ist egal. Es geht nicht um jene, die den Segen Gottes verdienen und andere, die ihn nicht wert wären, sondern Gott möchte jedem Menschen begegnen und ihn zur Erkenntnis der Wahrheit verhelfen. Also segne Israel, mach's. Und damit machst du dich nicht automatisch mit der aktuellen Politik eins. Falsch verstandene Toleranz, die wird uns immer wieder unterstellt, die behauptet, indem ich jemandem Gutes wünsche, teile ich auch dessen Einstellung und sein Verhalten. Quark. Richtig verstandene Toleranz nimmt den Menschen an und liebt ihn so, wie er ist, von Herzen, ohne sein Verhalten generell damit gut zu heißen oder zu unterstützen und zu akzeptieren. Und deshalb kann dieser Psalmbeter, und ich glaube, man kann es mitsprechen sagen, wünscht Jerusalem Frieden. Friede und Glück kommen über alle, die dich, Jerusalem, lieben. Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen. Christen wünschen Israel Gutes, ohne damit die politischen Entscheidungen, die die heutige Regierung dort fällt, zu teilen. Das Heil kommt von den Juden, damit kommen wir zum Schluss. Das heißt dir am Ende, wegen meiner Brüder und Freunde dort will ich dir Frieden zusprechen, weil in dir das Haus des Herrn unseres Gottes steht, will ich nur das Beste für dich suchen. Jüdische Mitbürger sind Brüder und Freunde. So heißt es ja in Epheser 2 auch, Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereint. Vorhin haben wir das Lied »Wir sind eins« gesungen. Und Paulus bezeichnet uns Christen mal als die wahren Kinder Abrahams. Wir stehen in einer Erbfolge, in einer geistlichen, ja, als Erben, als Segensträger. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben, könnt ihr in Galater 3 nachlesen. Verbundenheit, Liebe zu Israel gehört irgendwie zur Glaubens-DNA von Christen. Und sie umfasst vollständig auch alles, was schmerzt, alles, was komisch ist, was wehtut, wo man sich an den Kopf packt und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das hat Paulus schon so erlebt und hat es in diesen Satz hier gegossen. Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk. Und damit meinte die Israelis, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Auch das gehört zu einer guten Beziehung. Auf Jesus selbst geht ja dieser Satz zurück, den ich hier drüber geschrieben habe, das Heil kommt von den Juden, Johannes 4, 22. Und was sonst, habe ich mich gefragt, was sonst wäre eine angemessene Reaktion darauf, als diesem Volk Frieden zu wünschen? Was entspräche denn mehr der Haltung von Jesus, als das Beste für dieses Volk zu suchen? Er ließ sich immerhin von Juden für Juden ans Kreuz schlagen. Und er vergibt ihnen, obwohl sie nicht wüssten, was sie da taten. Luther irrte an diesem Punkt, als er die Juden sehr hart verurteilte, als Christenmörder brandmarkte, so wie viele Zeitgenossen heute irren, die den Juden nichts Gutes gönnen und sie für alles Übel dieser Welt verantwortlich machen wollen. Frieden zusprechen laut dieses Psalmes und ihr Bestes suchen. Das ist das, was wir mitnehmen können, ihr Lieben. Das sind Verhaltensweisen, die Jesus entsprechen, obwohl es schon im Alten Testament so steht. Lass dich deshalb nicht von diesem vielstimmigen Chor, der heute so ertönt in allen Medien, übertönen, die die Juden für das Böse der Welt verantwortlich machen wollen. Bete stattdessen für dieses Volk. Wünsche und tu ihnen Gutes, wo es für dich möglich ist. Und sprich für dieses Volk, wenn andere hetzen, wenn andere verleumden und sie an den Pranger stellen. Und verliere Gottes Perspektive dabei nicht aus den Augen. Haben Sie auch vorhin schon kurz gehört in Römer 11. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Heißt doch, wir werden im Himmel miteinander an einem Tisch sitzen. Wir werden die Ewigkeit zusammen verbringen. Auch wenn es zurzeit vielleicht vieles trennt oder trennen mag. Christen haben in diesem Sinne immer Hoffnung für Israel, weil sie ihre Beurteilung dieses Volks nicht von tagesaktueller Politik abhängig machen, sondern von Gottes großer Heilsperspektive prägen lassen. Wünscht Jerusalem Frieden und Glück. Ich lade dich ein, da mit dabei zu sein. Danke, Herr Jesus, für dein Volk. Danke für diese Geschichte, die so unglaublich spannend und wundervoll ist und wundersam. An vielen Stellen kratzt man sich am Kopf und fragt, wie hast du das nur hingekriegt mit denen? Wie willst du das noch hinkriegen? Man versteht es nicht, aber du bist Gott und wir nicht. Und danke, dass wir, wie wir es vorhin auch gehört haben, Profiteure sind. Von Irrtümern, die Israel hatte, sind wir Nutznießer. Du hast deine Gnade den Völkern zugewendet in der Zeit, wo Israel verstockt und verwirrt ist. Und es wird aber sich eines Tages auch wieder umdrehen. Von daher wollen wir auf diese Zeit warten, Herr. Und während dieser Zeit diesem Volk Gutes wünschen. Es ist das Volk, zu dem du gehört hast. Es ist dein Volk. Und wir beten aber auch um Weisheit, um Erkenntnis, dass du ganz viel ihnen aufzeigst, wie es besser geht als das, was manchmal heutzutage läuft. Danke, dass wir dich haben und dass du uns unendlich liebst und wir auch diesem Volk die Treue halten dürfen. Amen.